Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, gnade mir Gott, ne? Und natürlich fürchte ich mich tot. Ich würde ja auch gern aufhören, mich zu fürchten, aber ich kriege das nicht hin, ich kriege das mental nicht hin. Ich könnte ja auch sagen, hör mal, du machst dich jetzt schon verrückt für was, was im Januar vielleicht eintritt, vielleicht auch nicht. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Irgendwann müssen sie ja auch mal mit rausrücken, wie das ist mit der Strompreisbremse, Sperre, frage mich nicht, was da jetzt letztendlich bei rumkommt. Und dann weißt du mehr, aber ich krieg mich nicht entstresst.
Bei der Energie ist es so, dass es überhaupt nicht planbar ist, weil wir halt nachgelagert unsere Abrechnungen bekommen und unsere Preise kennen und feststellen, okay, ich habe 10.000 Euro mehr verloren, als ich dachte, als Beispiel. Deshalb ist die Situation nochmal eine ganz andere. Jetzt habe ich keinerlei Hilfen und ich kann nichts planen und ich weiß nie, was am nächsten Tag passiert.
Und wie die ersten Berichte kamen, dass eventuell Gas knapp wird, von da an tobte bei uns der Wirserich einfach mal. Ja, dadurch haben unheimlich viele sich auch noch einen Kaminofen gekauft und Kohle geordert, obwohl sie vielleicht auch noch keinen Kamin haben. Und dadurch haben wir auch, ich sag mal, 800 bis 1000 neue Kunden bekommen in kürzester Zeit. Das war schon krass.
Wie kommt Deutschland durch den Winter? Das wird in diesem Jahr zur gesellschaftlichen Frage. Reicht die Energie oder nicht? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat im Frühsommer eine Kampagne gestartet und die 80 Millionen Bundesbürger und Bürgerinnen aufgerufen, den Gas- und Stromverbrauch zu reduzieren.
Jede Kilowattstunde Energie, die wir einsparen, ist eine Kilowattstunde Energie, die Putin schadet. Die hilft, uns unabhängig zu machen, erst von den russischen fossilen Energieimporten und dann insgesamt von fossilen Energieimporten.
Viele Politiker warnen seit Wochen vor einem sogenannten heißen Herbst. Auf den Straßen regt sich Protest gegen hohe Energiekosten. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat das Thema Energieversorgung zum politischen Top-Thema gemacht. Nun ist Herbst, der Winter steht vor der Tür und wir gehen in diesem Wochenendjournal dem Thema nach, wenn es kalt wird. 80 Millionen sparen Energie. Mein Name ist Antran, schön, dass Sie dabei sind. Millionen gemeinsam für Energiewechsel. So heißt die Kampagne des Bundeswirtschaftsministeriums, die jede Person in Deutschland zum Energiesparen aufruft. Also auch mich. Und gesagt, getan, ich rufe bei der Verbraucherzentrale an, frage nach einer Energieberatung in meiner Mietwohnung. Zögern. Das sei gerade alles nicht so einfach. Energieberatung vor Ort sei eigentlich bis Ende des Jahres ausgebucht. Ginge auch ein kurzes Interview? Ginge auch, klingt aber im Radio nicht so schön. Doch ich habe Glück. Der Energieberater vor Ort sagt zu. Und so steht an einem Septembernachmittag Thomas Zwingmann vor meiner Tür.
So, kommen Sie erstmal an.
Ja, genau.
Soll ich Sie einmal durch die Wohnung führen?
Ja, genau.
Das ist das Wohnzimmer. Hier haben wir die Küche, also ist auch eine offene Küche.
Und in der Küche wartet auch schon mein erstes Sorgenkind. Der Kühlschrank.
Also, wir können uns das Elend ja mal anschauen. Was sehen Sie?
Naja, ich sehe einen Kühlschrank, wo die Kühlschublade fast nicht aufgeht, weil eine dicke Eisschicht da zu sehen ist. Und diese Eisschicht sitzt halt auf dieser Kühlplatte und verhindert halt, dass das effizient kühlen kann.
Also das ist schon bares Geld, was ich hier verdiene.
Ja, genau.
Sollen wir uns nochmal weiter umschauen? Ja. Wir haben halt tatsächlich relativ viele Elektrogeräte. Ich habe mich auch gefragt, ist das jetzt für Sie als Energieberater ein Go oder ein No?
Naja, bei den Elektrogeräten kommt es immer darauf an, wie die genutzt werden. Also wenn die hin und wieder mal genutzt werden, also zum Beispiel die Kaffeemaschine nicht ständig auf Standby ist, sondern dann angeschaltet wird, wenn sie gebraucht wird, dann ist das schon okay. Wenn jetzt viele Geräte in so einer Standby-Funktion sind, wo sie betriebsbereit sind, ne, dann würde ich eher sagen, es ist ein No-Go.
Hier sind alle Stecker draußen.
Da sind alle Stecker draußen, das ist wunderbar. Da kann nichts passieren, da kann kein Strom fließen, wenn die nicht in Gebrauch sind.
Aber da hinten, da blinkt es ja blau.
Da blinkt es, genau. Das ist ein, was ist das, ein Wasserkocher oder eine Kaffeemaschine?
Eine Kaffeemaschine. Ja. Ich sag so viel, ich habe heute keinen Kaffee getrunken.
Ja.
Sondern der wurde heute Morgen zubereitet und seitdem leuchtet es so.
Ja, da würde sich es mal empfehlen zu messen, wie viel diese Kaffeemaschine in diesem Zustand jetzt braucht an Strom.
Wie kann ich das denn messen?
Über ein Strommessgerät. Ich habe eins dabei.
Oh, ja.
Dann hole ich das mal. Das steckt man in die Steckdose. Dann kommt hier der Stecker des Verbrauchs, des Elektrogeräts rein. Und dann kann man hier die Leistung sehen.
Okay. Oh, die ist schon ein bisschen älter.
Ja, na schauen wir mal. Ups. Gut, so, das ist, glaube ich, hier das Kabel von der Kaffeemaschine. Jetzt stecke ich den Stecker des Messgerätes in die Steckdose und in die... Interessant. So, jetzt muss ich hier mal gucken. 10,8 Watt braucht das im Standby. Das heißt, wenn man das jetzt 10 Stunden anhat in dieser Position, dann verbraucht es immerhin 100 Watt. 0,1 kW, Kilowatt.
Das ist gar nicht so wenig, ne?
Nee, das ist relativ viel, ja.
Ups.
Wenn es 10 Stunden am Tag an wäre, dann würde es 0,1 Kilowattstunden verbrauchen. Und wenn man das dann an 300 Tagen im Jahr hat, dann sind es immerhin 30 Kilowattstunden.
Und das kann ich mir dann mit dem aktuellen Strompreis hochrechnen?
Genau. Die Kilowattstunde kostet im Moment 40 Cent etwa, je nachdem, was Sie für einen Tarif haben. Dann können Sie das ausrechnen.
Das sind?
12 Euro. Im Jahr. Da sieht man, das ist zwar jetzt als einzelner Wert nicht viel, ne? Aber wenn es dann noch mehrere Geräte so gibt oder wenn man das zum Beispiel jetzt mal auf das ganze Land hochrechnet, ne? Also wenn viele Haushalte sowas haben, dann ist das schon eine sehr große Strommenge, die produziert werden muss, nur damit so ein Gerät da steht und vor sich hin blinkt.
Dass Geräte im Standby-Modus Stromfresser sind, ist nichts Neues. Im Gegenteil, ich habe davon schon oft gehört und gelesen. Aber jetzt das Einsparpotenzial von einer Kaffeemaschine zu hören, die, wenn ich ehrlich bin, nicht nur 10, sondern eher 23 Stunden am Tag unbenutzt herumsteht, ist doch krass.
Ich glaube, wo es noch interessanter wird, ist, wenn wir uns mal die Unterhaltungselektronik anschauen.
Ja, das können wir gerne.
Es gibt auch eine Steckerleiste dafür.
Soll ich sie wirklich rausziehen?
Ja.
Ups. Eieiei, gucken wir mal, wo wir landen. Im Moment bewegt sich's ja noch. Was ist jetzt hier dran? Die Playstation, der Fernseher.
Die TV-Box, der Plattenspieler, die Boxen und alles, was zu den Boxen noch gehört. Also Kassettenrekorder, Radio.
Also es sind etwa 30 Watt. Der Tag hat, sagen wir mal, es wird 4 Stunden genutzt. 20 Stunden, das wären 600 Watt, 0,6 kW. Das ist schon ganz schön viel.
Das ist 6-mal so viel
wie das da drüben.
Wie der Kaffeeautomat, also 6-mal 12 sind wir bei
72 Euro pro Jahr.
Man hört das immer, dass das helfen würde. Und wir haben ja da auch so eine Standby-Steckerleiste und am Ende des Tages läuft aber trotzdem alles immer weiter, egal ob genutzt oder nicht genutzt.
Gerade einmal eine halbe Stunde ist der Zwingmann bei mir zu Hause. Und schon jetzt haben wir ein Stromsparpotenzial von mehr als 100 Euro im Jahr entdeckt. Nur durch Geräte in Standby. Also Geräte, die nicht komplett vom Stromnetz abgeschaltet worden sind. Während der Energieberater und ich durch meine Wohnung gehen, wird deutlich, mein Zwei-Personen-Haushalt liegt mit 2000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr im mittleren Bereich in Deutschland. Also weder besonders sparsam noch besonders energiefressend. Insgesamt machen private Haushalte 29% des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aus. Laut Bundeswirtschaftsministerium liegen die größten Energieeinsparpotenziale allerdings nicht beim Strom, sondern beim Heizen und Warmwasser. Meine Neubauwohnung wird mit Fernwärme geheizt. Beim Verbrauch steht sie im Vergleich gut da, erklärt mir Energieberater Zwingmann.
61 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche und ja, das ist ein sehr guter Wert. Ich habe neulich, wohnt jemand zur Miete in einem alten Haus, der hat über 300 gehabt. Und sagen wir mal, zwischen 100 und 200 haben ganz, 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 ganz viele Mietwohnungen.
Also wir sind schon,
das ist schon sehr gut. Ja.
Mein Glück ist, dass ich in einem relativ neuen Haus wohne. Baujahr 2001. Die Fenster sind dicht, die Wände gut gedämmt. Ein weiterer Glücksfall, alle Personen im Haushalt haben auch während der Pandemie normal verdient. Wir haben keine Geldsorgen.
An der Stelle ist es schon extrem frustrierend, wie man sieht, dass die Menschen, die ein begrenztes Geld zur Verfügung haben und damit gerade so über die Runden kommen, wie die jetzt völlig in den Kosten versinken.
Da nützt der Besuch vom Energieberater auch nichts mehr.
Also er nutzt in der Hinsicht, dass die halt ein bisschen Energie einsparen können. Aber in der Regel wohnen ja genau diese Menschen dann auch in Häusern, wo sie gar nicht so viel machen können, weil einfach die Häuser sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Und da rettet der Besuch des Energieberaters auch nicht. Nee.
Heike Tove ist eine aufgeweckte Frau mit Kurzhaarschnitt und Liebe für Katzen und Schnickschnack. Ich besuche Tove und ihren schwarzen Kater in ihrer rechtsrheinisch gelegenen Kölner Zwei-Zimmer-Wohnung. Die 52-jährige Saarländerin kam vor über 20 Jahren zum Studieren nach Köln und blieb dann hängen, wie sie selbst sagt. Als Studentin ist sie damals schon in ihre 42 Quadratmeter Wohnung gezogen. Sie liebt es hier, in ihrem Viertel, in ihren vier Wänden, wo kaum eine Stelle kahl ist. Überall hängen Katzenbilder, Pflanzen und Lichterketten schmücken die Decke und so bekomme ich sofort eine kleine Leuchtshow im Wohnzimmer präsentiert.
Ich kann das mal demonstrieren hier.
Lichterkette?
Mehrere. Hier, der Zierspargel, der ist ja total geil. Der macht das alles mit. Also, haben wir die drei? Haben wir hier eine?
Doch die kleinen Freuden gehen auch mit Sparmaßnahmen einher. Alles LED und mit Zeitschaltuhr geregelt. Muss so, denn
seit 8 Jahren bin ich berufsunfähig und dadurch halt in Armut gerutscht.
Wenn ich es fragen darf, wie ist es dazu gekommen?
Ich bin auf der Arbeit umgekippt. Ich hatte einen epileptischen Anfall, hatte ich vorher noch nie. Und dann gab es natürlich Aufwasch-CT, pipapo. Und man hat hier eine Narbe gefunden, wo man weiß, da muss ein Hirnschlag stattgefunden haben, ein Hirninfarkt. Ob das der Moment war oder ob der vielleicht auch unbemerkt vorher war und an dieser Narbe hat sich dann Epilepsie entzündet unter dem Stress, man weiß es nicht.
Und Sie sagen dann, mit diesem Hirnschlag oder diesem epileptischen Anfall sind Sie in Armut gerutscht, was...
Ja, weil es hat sich rausgestellt, das ist eine Fokalepilepsie und die ist halt nicht zu 100% zu behandeln. Und deshalb habe ich natürlich mein Leben radikal rumreißen müssen. Ich brauche viel mehr Pausen, ich muss besser auf mich Acht geben und vor allem, ich habe immer das Risiko eines Anfalls. Und von daher kannst du das vergessen, ne?
Heike Tovi ist Köchin gewesen. Mehrere Male versucht sie den Wiedereinstieg. Aber die Epilepsie schränkt sie zu sehr ein. Sie kann keine 3 Stunden am Stück arbeiten. Mit 44 Jahren wird sie Rentnerin. Und die Rente ist klein. Denn versicherungspflichtig gearbeitet hat Tove nicht lang. Sie hat erst Jahre studiert, ist diplomierte Sozialarbeiterin, hat sich dann von Projekt zu Projekt gehangelt, oft in Teilzeit, war mal arbeitslos, hat dann in der Gastronomie gejobbt und später noch die Ausbildung zur Köchin gemacht. Übrig bleibt nicht viel.
Also kurz und gut, ich habe eine Erwerbsunfähigkeitsrente, aber die reicht nicht, das muss aufgestockt werden.
Und da kriegen Sie eine Grundsicherung?
So ist es. Grundsicherung, das ist hoffnungslos, das sind kranke oder erwerbsunfähige Rentner. Und Arbeitslosengeld 2 kriegt man nur dann, wenn man dem Arbeitsmarkt theoretisch zur Verfügung stünde.
Und wie viel kommt da noch drauf insgesamt, dass wir bei der Grundsicherung sind? Wie viel steht Ihnen da im Monat zur Verfügung?
Das ist ja immer ein individueller Satz, ne, der sich ja auch berechnet aus Miete und Energie und Energieanteil. Und ich bin knapp so bei roundabout 940 bis 960 Euro. Und davon bezahle ich allerdings alles.
Tobi kramt ein kleines Notizbuch hervor.
Haben Sie da ein Haushaltsbuch?
Nee. Nein, sind Sie verrückt? Das ist der heilige Kalender.
Der heilige Kalender, warum ist der so heilig?
Weil ohne den wäre ich vollkommen verloren. So, ich bezahle hier für die Miete 535 Euro.
Mehr als die Hälfte weg.
Ja, genau. Ich habe Gas 68 Euro gehabt, ab jetzt, ab dem 1.10. Gasumlage 140.
Ich treffe Heike Towe am 29. September, der Tag, an dem die Gasumlage von der Bundesregierung gekippt wird. Zuvor hatte ihr Versorger die Rentnerin aber bereits über höhere Abschläge informiert. Besagte 140 Euro. Wie viel sie tatsächlich zahlen muss, regelt sich noch. Die Verbraucherzentrale empfiehlt Betroffenen wie Heike Towe, direkt Kontakt mit dem Versorger aufzunehmen und die Zählerstände im Blick zu behalten. Denn die Gasumlage muss zwar nicht gezahlt werden, eine normale Preiserhöhung ist aber dennoch möglich.
Dann habe ich Strom 53, was aber nicht mehr stimmt, weil ich Panik gekriegt habe und habe mir den Tarif zumindest 10 Euro hochgesetzt. Mehr schaffe ich nicht. Also zahle ich 63. Dann geht irgendwas ab, also Minimum 30, meist so um die 40, weil ich habe kein Handy, aber alle außer mir, das wird dann immer teuer. Also ich lasse bimmeln und die rufen zurück oder sowas in der Art, aber manche halt nicht. Also das ist Telefon, Internet geht in jedem Fall weg. Und dann dieses Tier, die Katze, die hier vorher war, als die gestorben ist, da war ich sehr, sehr froh, dass ich angespart hatte, weil bis die wirklich starb, waren da locker 1.200 Euro weg. Also spare ich für den 70 Euro im Monat. Ja. Und der Rest ist für Essen, Kleidung, Fahrkarte. Das ist halt nicht viel.
Ich wollte gerade sagen, wie viel bleibt denn am Ende übrig? Haben Sie es mal durchgerechnet?
Ich gehe raus mit maximal 250 Euro.
Wir haben jetzt Ende des Monats. Wie viel ist übrig vom Geld?
Null.
Was sind Ihre Gedanken zum Thema Energiearmut, wenn Sie das hören? Wo sind Sie betroffen? Was macht Energiearmut aus?
Also alle sind panisch. Alle sind total panisch, versuchen sich die Tarife zu erhöhen. Das habe ich ja auch gemacht, weil wir ja genau wissen, nachher kommt der Hammer. Es ist ja schön, dass auch Entlastungen angekündigt sind, aber leider weiß kein Mensch, wie, wann, was, für wen. Und wir können also auch nicht rechnen. Also versuchen wir, möglichst viel anzusparen und möglichst wenig zu verbrauchen. Es gibt aber wirklich Leute, die jetzt schon eine Erhöhung hatten, auch bei Strom. Und die entscheiden wirklich Ernährung oder Duschen.
Wie äußert sich die Panik bei Ihnen? Haben Sie Panik?
Ja, klar habe ich Panik. Ich versuche mich zwar zu beruhigen, aber im Endeffekt wird es so laufen, wenn ich das nicht aufbringen kann, dann muss ich mich ans Amt wenden und da kriege ich ein Darlehen. Aber das wird mir ja fehlen, das macht es ja nicht besser, das macht es ja alles nur noch schlimmer.
Welche Auswirkungen hätte das Darlehen für Sie? Was würde das für Sie bedeuten?
Ja, weniger Geld und höheren Abschlag. Also ich bezahle ja jetzt sowieso schon monatlich mehr Strom, als im Regelsatz vorgesehen ist.
Zur Einordnung. Im Regelsatz sind etwa 38 Euro Stromkosten für eine alleinstehende Person eingeplant. Heike Towe hat aus Angst vor steigenden Strompreisen ihren Abschlag selbst von 53 auf 63 Euro erhöht. Mehr geht nicht.
Das heißt für mich, ich habe einen Abschlag zu bezahlen, der sowieso nicht gedeckt ist vom Regelsatz, und dann die Rate und einen höheren Tarif. Ja, knall mir Gott, ne? Und natürlich fürchte ich mich tot. Ich würde ja auch gern aufhören, mich zu fürchten, aber ich kriege das nicht hin, ich kriege das mental nicht hin. Ich könnte ja auch sagen, hör mal, du machst dich jetzt schon verrückt für was, was im Januar vielleicht eintritt, vielleicht auch nicht. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Irgendwann müssen sie ja auch mal mit rausrücken, wie das ist mit der Strompreisbremse, Sperre, frage mich nicht, was da jetzt letztendlich bei rumkommt. Und dann weißt du mehr, aber ich krieg mich nicht entstresst. Und ich habe ja sowieso Stress. Ich komme ja eh kaum klar. Und Gott sei Dank ist für meine Medikamente jetzt die Befreiung da. Weil das ist ja das erste halbe Jahr auch immer noch die Panik. Hast du das Geld für die Zuzahlung für das Antiepileptikum? Das ist ja das größte Problem.
Wo versuchen Sie denn, Energie zu sparen und wo kommen Sie an Ihre Grenzen?
Also ich komme sowieso sofort an meine Grenzen und das liegt daran, dass ich mich für Ökologie und Klima interessiere und sowieso das Maximum spare. Ich weiß nicht, wo ich noch sparen soll. Ich habe alles ausgetauscht an LEDs. Die Geräte, die ich habe, sind so stromsparend, wie es mir möglich ist. Also es gibt zum Beispiel sicher stromsparendere weiße Ware, aber das ist für mich Utopie.
Wann war der letzte Kühlschrank? Wann haben Sie sich den gekauft?
Das ist bestimmt 10 Jahre her. Also ich habe den Kühlschrank gekauft, da habe ich noch gearbeitet. Wir müssen ja ansparen für weiße Ware. Da haben wir vom Gesetz her 30 Euro, 10 Jahre für einen Kühlschrank. Und dann ist es auch nicht so ein toller, ne? So, und das macht aber keiner, weil wir ständig am Löcher stopfen sind. Irgendwas ist immer, irgendwas ist. Hose geht kaputt. Du brauchst doch eine Reparatur von Fahrrad, weil du das Fahrrad brauchst, weil du alles mit dem Fahrrad machst, weil Bahn zu teuer ist. Ständig und immerwährend ist man am Hin- und Herschieben.
Haushalten.
Nee, das ist doch kein Haushalten, wenn ich unterm Existenzminimum liege und nur mit Krisenintervention beschäftigt bin. Wo ist denn da das Haushalten?
Überleben.
Ja, das ist eine ständige Krisenintervention.
Von der ständigen Krisenintervention, der Panik, dem Ärger, will Heike Tovi sich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Und wenn gar nichts mehr geht, hilft es, einfach mal den schwarzen Kater zu kraulen. So wie jetzt auf dem Sofa. Sie und ich sind mittlerweile mit Wärmflasche ausgestattet. Es ist kühl in der Erdgeschosswohnung. Was wünscht sich Heike Tovi von der Politik?
Es wäre schön zu wissen, wo man dran ist. Die Energiepauschale gehört entweder richtig gerechnet oder raus aus dem Regelsatz. Und diese Gießkannenhilfen bringen wenig, vor allem diese Einmalzahlungen bringen wenig. Die sind ja binnen kürzester Zeit verschwunden im Etat, weil wir halt immer zuzahlen müssen.
Und 300 Euro Energiepauschale zum 01.01.2023, bringt das Ihnen was?
Das wird mir auf Dauer nichts bringen, zumal ich ja sowieso zu wenig Geld habe. Wahrscheinlich geht es irgendwann für Lebensmittel drauf. Und ich zahle immer zu. Was uns was bringt, sind anständig berechnete Regelsätze. Es hat doch alles andere keinen Zweck.
Eins für alle. Das ist der Slogan im Bochumer Bermuda-Dreieck. Ein belebtes Ausgehviertel mit allerlei Bars, Restaurants und Kneipen. Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt, direkt an einer Hauptstraße, steht das Café Tucholsky, wo ich meinen nächsten Gesprächspartner treffe.
Hallo.
Morgen.
Ich bin verabredet mit Herrn Bickelbacher. Hier um die Ecke? Da bin ich richtig.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Hallo.
Antran, mein Name.
Christian Bickelbacher sitzt bei kaltem Früchtetee in Jeans und dunklem Longsleeve an einem Tisch. Auf der einen Seite ist der Laden Café, auf der anderen Seite Tapas-Restaurant. Gerade ist es ruhig, nur Hotelgäste aus dem Obergeschoss frühstücken im Café. Wir sitzen uns an eine Ecke im leeren Tapas-Laden. Der 51-Jährige mit der schwarzen Brille und den grauen Haaren ist seit 20 Jahren selbstständig und seit über 30 Jahren arbeitet er in der Gastronomie.
Es war sozusagen ein Unfall. Ich habe mein Studium damit finanziert und habe aber festgestellt, dass ich den Beruf liebe und bin da, wie beim Abi-Treffen immer gesagt wird, hängen geblieben. Ich mache das aus Überzeugung, mit viel Leidenschaft, mag es bis heute, mit Menschen, an Menschen zu arbeiten.
Bickelbacher ist Chef von 3 Gastrobetrieben und einem Hotel im Ruhrgebiet. Bis 2020 liefen die Geschäfte gut. 2019 war das erfolgreichste Jahr überhaupt, sagt Bickelbacher. Doch darauf folgten die Corona-Jahre.
Die letzten 2,5 Jahre waren da sehr anstrengend, weil wir natürlich ganz viel gestalten mussten. Wir als Gastronomen, das ist ja sehr unterschätzt. Wir sind so Stehaufmännchen und wir können uns auch im Kreis drehen und immer wieder was neu erfinden dabei. Wir sind es gewohnt, situativ zu handeln und kurzfristig zu reagieren, im Zweifel auch über Nacht. Aber das ist jetzt so, dass es wirklich seit 2,5 Jahren so geht. Und so langsam merke ich auch im Umfeld, dass viele von den Kollegen echt müde sind.
Haben Sie vorausgesehen, was dieses Jahr auf Sie zukommen wird?
Das mit dem Krieg habe ich grob beobachtet, ja. Genau, und dann war auch klar, dass das mit der Energie ganz, ganz schlimm wird. Also das war ja absehbar. Es gibt einige Betriebe, die haben noch langfristige Energieversorgerverträge, die können dankbar sein, die konnten planen. Wir hatten leider mit 31.12. letzten Jahres sind die Verträge ausgelaufen. Es gab keine neuen Verträge für Gas. Das heißt, seitdem sind wir in der Ersatzversorgung und haben mehr oder weniger Spotmarktpreise und sind dem ausgeliefert, was da kommt an Preis.
Auf dem Spotmarkt wird Strom und Gas zum gerade aktuellen Preis gehandelt. Und der ändert sich ständig.
Wir haben beim Gaspreis zwischen 1- und 5-fach aktuell, beim Strompreis zwischen 1- und 12-fach. Also das ist dramatisch. Also wir haben overall, erwarten wir 2,5-fache Kosten bei Energie für das Jahr 2022. Und das bringt uns fast um. Also momentan ist es so bei den Preisen, dass wir bei jedem Essen und bei jedem Bier Geld daneben legen.
Was heißt daneben legen?
Ja, dass wir verlustig sind. Also wir sind nicht in der Lage, bei den Preisen momentan, sowohl auf der Einkaufsseite und vor allem dann on top noch mit diesen Energiepreisen rentabel zu arbeiten. Schaffen wir gerade nicht. Und das, obwohl wir zum 1. Mai 15% die Preise erhöht haben, was in der Form noch nie stattgefunden hat. Also wir hatten sehr, sehr gute Energieverträge. Und selbst wenn es sich verdoppelt hätte, kein Problem. Aber wenn sich der Strompreis verzehnfacht und mehr, dann kann man das einfach nicht mehr schaffen, das reinzuholen, das Geld.
Bickelbacher rechnet vor. Gemessen an den 1,5 Millionen Kilowattstunden Stromverbrauch im vergangenen Jahr würde eine Preissteigerung von beispielsweise 5 auf 55 Cent für Bickelbachers Betriebe 750.000 Euro mehr Stromausgaben bedeuten. Mehrkosten, die sich nicht auf der Speisekarte wiederfinden.
Damit wir aktuell rentabel arbeiten könnten, müsste alles nochmal 20-30% teurer sein.
Also würden wir jetzt sagen, 2 Euro teurer die Gambas. Also eigentlich nicht 10 Euro rund, sondern 12 Euro.
Mindestens, ja. Aber davon braucht man halt 3, 4, 5, um satt zu werden. Ne? Darüber muss man sich im Klaren sein. Also das Essen gehen ist einfach teuer geworden. Also nicht nur bei uns, überall. Es ist immer noch nicht der ehrliche Preis. Der müsste noch höher sein.
Sie sagen es, also Sie kamen aus einer katastrophalen Phase, aus der Corona-Phase.
Ja.
Viele sagten auch da, sie haben irgendwie alle ihre Ersparnisse aufgebraucht.
Mhm.
Und jetzt kommt noch die Energiekrise. Was ist krasser, Corona oder die Energiekrise?
Die aktuelle Situation ist viel krasser, weil die nicht mehr planbar ist, weil man überhaupt nichts mehr in der Hand hat, weil man auch auf wirklich noch ganz andere externe Einflüsse Rücksicht nehmen muss. Und die sind nicht planbar, der Krieg halt insbesondere. Bei Corona war es so, wir hatten Regeln, aber das waren eher Regeln des Verhaltens. Ich konnte klar rechnen, ich kannte meine Miete, ich konnte mit dem Vermieter sprechen und sagen, komm, da gehen wir gemeinsam durch. Miete, du die Hälfte, ich die Hälfte. Ich konnte meine Speise- und Getränke knallhart kalkulieren, ich konnte meinen Personaleinsatz kalkulieren. Bei der Energie ist es so, dass es überhaupt nicht planbar ist, weil wir halt nachgelagert unsere Abrechnungen bekommen und unsere Preise kennen. Und feststellen, okay, ich habe 10.000 Euro mehr verloren, als ich dachte. Deshalb ist die Situation nochmal eine ganz andere. Jetzt habe ich keinerlei Hilfen und ich kann nichts planen und ich weiß nie, was am nächsten Tag passiert.
Aber Christian Bickelbacher ist Optimist. Er glaubt daran, dass seine Betriebe auch diese Krise überleben. Und dafür investiert er. Im Gästebereich wird das Licht gedimmt, auch auf den Toiletten ist es dunkler. LED-Lampen mit integrierten Bewegungsmelder ersetzen Leuchtstoffröhren im Keller. Induktionsherde sollen bald den Gasbetrieb in der Küche ersetzen und auf dem Dach soll mit Photovoltaik eigener Strom erzeugt und gespeichert werden. Ausgaben, die sich vor der russischen Invasion und der steigenden Strompreise nicht gelohnt hätten, werden jetzt so schnell wie möglich umgesetzt.
Der Krieg war im Endeffekt der Auslöser. Der Krieg war der Auslöser für diese pervers hohen Energiepreise und durch diese pervers hohen Energiepreise halt, dass Sachen sich schnell bezahlt machen. Und das ist dann schon ein Anschubser, so, den wir vielleicht auch brauchten, aber der jetzt läuft und der mittel- und langfristig dafür sorgt, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen.
Ja, also wir fahren in das Elternhaus meiner Frau. Das ist ein 100 Jahre altes Haus. Steht unter Denkmalschutz und wir haben das eben während der Pandemie saniert.
Das ist Magnus. Er und seine Familie wollen ihr denkmalgeschütztes Haus energetisch umrüsten. Von Ölheizung auf Wärmepumpe. Der Bund fördert die Errichtung von Wärmepumpen mit bis zu 35%. Davon profitiert auch seine Familie. Gerade sitzen wir in seinem E-Auto. Auf dem Weg in den Wuppertaler Norden erzählt er davon, dass die Familie gerade nur kalt duschen kann, weil sich der Anschluss der Wärmepumpe verzögert. Obwohl die Familie bereits weit vor dem russischen Angriffskrieg die Wärmepumpe bestellt hatte. Während der Fahrt bekomme ich schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was mich gleich im Haus erwartet.
Wir haben zum Beispiel den Luftraum zwischen den beiden Außenfassaden, die es da gibt, ausgeblasen mit Dämmmitteln. Wir haben das Dach neu gedämmt. Wir haben die Kellerdecke neu gedämmt, sodass das Haus jetzt auf 60 Watt pro Quadratmeter gelandet, was schon, glaube ich, ein ganz guter Wert ist an Heizlast.
Wo wart ihr vorher?
Ich denke mal so bei 140, 150 Watt pro Quadratmeter, also schon. Oha. Es gab einfach sehr viele Luftlöcher, ne? Es gab viel Durchzug und da wurde halt gar nicht so sehr drauf geachtet. Es wurde einfach auch mit sehr hohen Temperaturen mit so einer Ölheizung geheizt und die wurde dann 70 Grad warm oder so und dann wird es ja schnell in dem Zimmer auch warm. Und bei einer Wärmepumpe, das war gar nicht von Anfang an unser Ziel, sondern wir haben erstmal gesagt, wir möchten es einfach so nachhaltig wie möglich machen und gucken mal, wie weit wir kommen. Es standen auch andere Heizungslösungen im Raum, sowas wie Pelletheizung, was es dann ja auch schafft, die Vorlauftemperatur auf so hohe Temperaturen zu holen. Aber nachdem der erste Energieberater aufgegeben hat und gesagt hat, ihm ist das alles zu heiß, hat uns ein zweiter Energieberater wirklich sehr gut geholfen und auch tatsächlich dann eben bestätigt, dass wir das mit einer Wärmepumpe hinbekommen.
Nach wenigen Minuten vom Hauptbahnhof kommen wir in einem schön gelegenen Viertel voller denkmalgeschützter Häuser an.
Da wären wir.
Welches Haus ist es?
Direkt das, auf das wir zufahren mit der blauen Tür hier.
Ah, wow. Das ist auch wirklich groß.
Das ist.
Da hat man einiges zu heizen.
Vor uns steht ein zweistöckiges Haus mit Spitzdach und gelber Fassade. Im Haus erwartet einen zuerst der große Wohn-Ess-Bereich mit Wintergarten und Stuck an der Decke. Die Möbel sind teilweise neu aufgepolsterte alte Familienstücke. Und in der Küche steht eine Siebträgermaschine, die seit neuestem Cappuccino mit Erbsenmilch zubereitet. Sichtlich stolz führt Magnus durch sein Haus. Besonders wichtig war ihm von Anfang an das smart gesteuerte Zuhause. Dessen Vorzüge demonstriert er an einem Tablet im Flur.
Also wenn es draußen wirklich heiß ist, bitte, kann man das ganze Haus verschatten und eben runterziehen an den Stellen, wo die Sonne drauf scheint. Oder morgens drücken wir halt einfach nur auf Guten Morgen Erdgeschoss, wenn wir wach werden. Ja, das können die Kinder sogar schon. Und alle Lampen gehen an und das Haus stellt sich irgendwie ein. Wir haben zum Beispiel auch, weil wir eben so gut gedämmt haben, smarte Fenster installiert. Das heißt, wenn jemand sein Haus stark dämmt, dann kommt immer als nächstes die Angst vor Schimmel, weil eben ja Luftzüge nicht mehr so vorhanden sind und es nicht mehr so zieht. Und wir haben eben Fenster installiert, die die Luftfeuchtigkeit innen und auch die Temperatur innen und außen und auch ob es regnet messen. Und wenn alle diese Faktoren eben das zulassen, dann lüften die Fenster zweimal am Tag richtig gut durch, sodass selbst wenn wir mal im Urlaub sind oder wenn wir diesen Raum mit den Dachfenstern gar nicht betreten, dass er eben trotzdem immer schimmelfrei bleibt.
Magnus ist Technikenthusiast, der sich gern ausprobiert, Grenzen testet und fragt, geht da noch was? Eine Frage, die sich Magnus auch oft stellt, wenn er versucht, energiesparende Maßnahmen und Denkmalschutz unter einen Hut zu bekommen. Bisher darf die Familie keine Photovoltaikmodule auf ihr Dach bauen, aus Denkmalschutzgründen. Um trotzdem erneuerbare Energien zu erzeugen, suchen sie gerade noch eine Zwischenlösung. Eine Idee sind Photovoltaikdachziegel. Nach einem kramt Magnus im Keller.
So sehen diese Module aus. Das ist quasi eine geschwungene Glasfläche. Normalerweise sind die nicht so staubig. Und die werden wie Ziegel einfach aufeinander gelegt. Deswegen auch hier diese Gummilippen. Und am Ende wird Ziegel pro Ziegel miteinander verbunden. Wie eine Lichterkette. Und das würde dann eben auch Strom generieren. Und von Weitem sieht es eben natürlich etwas glänzend aus, aber eben gleichzeitig durch die geschwungene Form genauso wie unsere Ziegel auf dem Dach.
Und das ist jetzt aber noch eine Frage mit dem Denkmalschutz.
Das ist für uns ein laufender Diskussionsprozess mit dem Denkmalschutz, wie genau wir uns da aufstellen. Wir sind davon überzeugt, dass es eben auch im Sinne des Denkmalschutzes ist, Denkmäler so langfristig wie möglich energetisch nutzbar zu machen und auch für die nächsten Generationen zu erhalten, indem man sie modernisiert.
Wie viele davon braucht ihr? Wie viele dieser Photovoltaikziegel?
Also ich glaube, es waren so 400 ungefähr.
Und wie viel kostet ein so ein Ziegel?
Ich glaube, dieser eine Ziegel kostet 120 Euro, aber da gibt es dann sicherlich Mengenrabatt und gleichzeitig ist es eben dann auch die Frage, ob man den Handwerker zu einem Kurs bekommt, das zu installieren.
Also auch nochmal einen Kleinwagen auf dem Dach?
Ja, das mindestens, ja. Aber da muss man auch sagen, ein Kleinwagen kostet einen Zeit seines Lebens Geld. Eine Photovoltaikanlage amortisiert sich ja mit der Zeit. Und man sollte nicht sagen, wie viel kostet das, sondern rechnet sich das nach 10 Jahren oder ist es dann eben ein positiver Business Case nach 15 Jahren oder im schlimmsten Fall von mir aus nach 18 Jahren. Aber das ist die Kenngröße, mit der wir uns das anschauen. Nach wie vielen Jahren rechnet sich diese Investition?
Magnus und seine Frau können so fragen und planen, weil sie genug Geld haben. Dessen sind sich die Eheleute bewusst. Beide arbeiten Vollzeit in leitenden Positionen. Für Hauskauf und Sanierung haben sie einen Kredit aufgenommen. Sie können Dinge ausprobieren, nachjustieren, wenn etwas schief geht und müssen im schlimmsten Fall nicht frieren. Sie haben die Heizung gewechselt, weil sie nachhaltiger leben wollen, nicht weil ihre Heizung kaputt war. Sie wagen das Experiment Wärmepumpe, obwohl der erste Energieberater davon abriet. Viel zu groß sei das Haus, die Leistung der gerade auf dem Markt erhältlichen Wärmepumpen dafür nicht hoch genug. Sie können sich trotzdem ausprobieren, denn sie fallen nicht tief, wenn es am Ende doch nicht klappt. Ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben, muss sich erst noch in diesem Winter zeigen.
Hier hängen jetzt zwei Wärmepumpen. Es gibt natürlich auch Wärmepumpen in allen Leistungsstufen, aber wir wollten unbedingt die neueste Generation haben, die auch relativ hohe Temperaturen hinbekommt. Und die gibt es eben oder gab es zu dem Zeitpunkt, als wir die bestellt haben, nur in einer gewissen Größe. Und davon hängen jetzt hier zwei. 2x8 Kilowatt ist die Leistung, soweit ich das weiß. Und eine wird das ganze Jahr über laufen und warm Wasser bereiten. Und im Winter springt die zweite dazu an. Und beide zusammen machen auch das Heizungswasser warm. Und im Idealfall ist es jetzt in Zukunft so, dass tagsüber die Photovoltaikanlage der Wärmepumpe den Strom liefert, damit das Heizungswasser schön warm wird und das nachts eben abgerufen wird und das Haus wärmt. Das ist der Plan und die Theorie. Aber in der Praxis sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, wie gut das im Winter klappt. Wir rechnen damit, dass unsere Heizkörper so 40, 45 Grad warm werden. Und die müssen dafür sorgen, dass das ganze Haus so warm ist, dass wir es da drin gut aushalten.
Gelsenkirchen an einem regnerischen Morgen. Industriegebiet. Am Ende der Straße prangt ein Schild: Brennstoff- und Kohlehandel Seidelmann. Auf dem Hof liegen mehrere Tonnen Kohle auf einzelnen Haufen verteilt. Außerdem eine Verladerampe und ein LKW aus Großbritannien, der gerade frische Ware gebracht hat. Aus einem Container kommt ein hochgewachsener Mann. Das weiße Haar ist schon nass geregnet. Auf der blauen Trainingsjacke steht Seidelmann.
Hallo.
Hallo.
Antran, mein Name.
Ja, Seidelmann, Wilhelm Seidelmann.
Wir haben uns ja das beste Wetter heute hier rausgesucht,
ja,
ne?
Staub nicht. Nee, das Wetter ist ja nicht so prickelnd. So. Kommen Sie einmal rein.
Im kleinen Container auf nicht mal 10 Quadratmetern ist Wilhelm Seidelmanns Büro, inklusive Schalke Fußmatte und Kühlschrank. Seit 1889 gibt es den Brennstoff- und Kohlehandel Seidelmann. Wilhelm Seidelmann führt die Geschäfte als Betriebsleiter in vierter Generation. Doch in 2022 ist alles ganz anders als in den vergangenen 133 Jahren.
Wie die ersten Berichte kamen, dass eventuell Gas knapp wird, von da an tobte bei uns der Wirserich einfach mal. Ja, dadurch haben unheimlich viele sich auch noch einen Kaminofen gekauft und Kohle geordert, obwohl sie vielleicht auch noch keinen Kamin haben. Ja.
Okay.
Und dadurch haben wir auch, ich sag mal, 800 bis 1000 neue Kunden bekommen in kürzester Zeit. Das war schon krass.
Also vor allen Dingen Privatkunden?
Alles Privatkunden, ja. Ich sag mal, die keine großen Mengen nehmen, aber die wirklich daran gedacht haben, wenn mal Gas abgeschaltet wird, dass die dann einen Kohleofen haben oder einen Kaminofen und dann das Haus wenigstens auf Temperatur halten.
Und waren Sie darauf vorbereitet?
Eigentlich weniger. Ja, das Problem ist ja auch, in anderen Ländern ist ja Gas ja auch teuer geworden und wir kriegen ja auch nicht genügend Kohle. Wir könnten jetzt viel mehr verkaufen, aber wir haben die Ware nicht.
Das heißt, haben Sie auch schon mal Leuten gesagt, wir würden gerne, aber dich können wir nicht aufnehmen?
Machen wir auch. Also wenn ein größerer Kunde anruft und fragt, ich sag mal jetzt für 25 Tonnen für einen Lastzug an, können wir nicht bedienen. Die Mengen haben wir nicht zurzeit. Also ich sag mal, wir haben sonst immer einen Jahresumsatz von 22.000 Tonnen gehabt. Ich glaube, die hätten wir jetzt im Sommer verkaufen können. Aber wir haben sie nicht. Ich sag mal, die Einstellung der Kunden hat sich auch teilweise gewandelt. Vorher haben sie gesagt oder haben überlegt, vielleicht gehen wir auf Gas. Und jetzt ist ja Gas oder alle fossilen Brennstoffe sollen ja weg. Das ist ja praktisch, haben die Kunden keine Alternativen. Die sagen dann immer, die Regierung sagt, ja, dann nimmt doch eine Wärmepumpe oder nimmt Solar. Aber wie sollen die Leute das bezahlen? Das geht einfach gar nicht. Also es sind 25.000, die da im Raum stehen. Wie sollen Leute das bezahlen, die über 70 sind? Die investieren noch keine 25.000 Euro mehr. Da sagen die, wenn ich ja Geld habe, fahre ich lieber für den Urlaub.
Wilhelm Seidelmann führt mich über den Hof. Eigentlich lagen hier immer 12 Haufen mit verschiedenen Kohlearten, erklärt er mir. Mittlerweile sind es nur noch 8. Manche Sorten sind nicht mehr zu bekommen oder zu teuer. Früher, da kam die Kohle noch aus dem Ruhrgebiet. Heute kommt die meiste Ware aus Wales, wegen der guten Qualität und der relativ kurzen Transportwege. Es gibt Schmiedekohle für Weihnachtsmärkte, Anthrazitkohle in verschiedenen Größen, für Dampfloks oder Öfen. Auf die Eierkohle, die aussieht wie das Innere von Überraschungseiern, nur eben in Schwarz, ist Seidelmann besonders stolz. Da seien Olivenkerne mitverarbeitet. Dadurch könnte 50% CO2 eingespart werden. Umweltschutz müsse man heutzutage immer mitdenken, selbst beim Kohlehändler. Da kommt ein großer königsblauer LKW, wieder mit Schalke-Emblem. Drin sitzt Thomas Seidelmann, der Bruder. Kohle einladen für 6 Privatkunden.
Das sind die Schieber, die muss man dann, wenn man die Ware auslädt, aufziehen, dass die Kohle rauskommt, die fällt dann aufs Transportband und kommt hinten raus. Und dann, ich sage, wenn die Häuser direkt an der Straße stehen, Kellerfenster direkt an der Straße haben, dann nimmt der Beifahrer die Rutsche, hält die hinten ran und dann fallen die Kohlen direkt von der Rutsche ins Kellerfenster. Weiß ja nicht, wollen Sie jetzt mal mit eben zum Rüberfahren zum Laden?
Ja, wenn ich darf.
Ja, glaub schon, ich frage mal eben.
Und das klingt dann so. Wilhelm Seidelmann im Radlader fährt einen Kohlehaufen an. Mit der Schaufel gräbt er sich rein. Wiegt erst das Gewicht, 2 Tonnen sind etwa 2 Schaufeln. Der Beifahrer justiert das Transportband, auf dem die Kohle in das richtige Fach fährt. Und sobald ein Fach voll ist, wird gehupt. Dann fährt Bruder Seidelmann behutsam den LKW nach vorn. Eine ausgeklügelte und lang trainierte Choreografie. Kaum ist die Performance beendet, fährt auch schon das nächste Gefährt auf den Hof. Ein weißer Sprinter mit Anhänger.
Ah, und jetzt sind noch mal Privatkunden da.
Ja.
Wie viel nehmen die jetzt mit?
2 Tonnen.
2 Tonnen.
Haben Sie gesehen, wo die herkommen? Aus Wertheim?
Baden-Württemberg, ne?
Ja.
Für 2 Tonnen?
2 Tonnen. Ja, die waren vor 14 Tagen waren die schon mal hier, hat schon mal 2 Tonnen geholt.
Okay.
Bunkern auch ein bisschen für den Winter.
Sagt Wilhelm Seidelmann und macht sich ans Verladen von weißen Säcken, gefüllt mit Kohle.
Wie viele Säcke sind 2 Tonnen?
80 Sack.
Die waren schon vorbestellt und stehen hier schon 80 parat?
Genau, sind schon eine Woche fertig.
Drei Männer verladen die schweren Säcke in Kofferraum und Anhänger. Ich spreche den Herrn aus Wertheim, der gebürtig aus Leipzig kommt, an.
Und Sie kommen extra aus Wertheim nach NRW, um sich die Kohle zu holen?
Ja, Spedition kostet 800 Euro aktuell. Für 4 Tonnen nach Wertheim zum Bauen. Haben wir angefragt. Da haben wir uns gedacht, fahren wir halt selber los. Nützt ja nicht.
Und bei Ihnen gab es keine Kohle mehr in Baden-Württemberg?
Gibt's gar keine. Wir haben die schon immer von hier geholt. Haben schon überall drum geguckt. Gibt nirgendwo anders was.
Und wofür brauchen Sie die Kohle?
Zum Heizen, das aus. Schmecken tut sie leider nicht so gut.
Haben Sie Angst, dass Sie diesen Winter im Kalten sitzen oder haben Sie gut vorgesorgt?
Nee, wir sitzen auf keinen Fall im Kalten. Ja, wir haben vorgesorgt.
80 Säcke sind verladen. Fast 350 Kilometer und knapp 4 Stunden Fahrt stehen dem Paar aus Wertheim noch bevor. Jetzt geht es nur noch zum Bezahlen in Wilhelm Seidelmanns Container. Kohle gegen Kohle.
Aber ihr wart weg da, da brach da 14 Tage die Hölle aus da mit Kohle und da war nichts mehr da. Und also,
ging's los, ne?
Ja. Ich sage, ich bin froh, jeder Kunde, der sagt, ich komme dieses Jahr nicht mehr, ich bin fertig, ich komme über den Winter. Gut, Antra 4 Plus, komm, da haben wir sie. 2 Tonnen. Jo, dann haben wir 1340 Euro. Ich hoffe, ihr damit leben könnt.
Auf jeden Fall. Wir haben zu danken.
Das Paar aus Wertheim ist versorgt. Wenn alles gut läuft, kommen die beiden erst im übernächsten Jahr wieder.
Und Sie machen auch so weiter, ne?
Wir machen so weiter, solange wie es geht, auf jeden Fall.
Das war das Wochenendjournal. Wenn es kalt wird, 80 Millionen sparen Energie. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.